Und wieder andere sagen, du seist erschienen, um den hingebungsvollen Dienst des Hörens, sich Erinnerns, Verehrens und so weiter zu erneuern, damit die bedingten Seelen, die unter materiellen Qualen leiden, ihren Nutzen daraus ziehen und so befreit werden können. In diesem Teil ihrer Gebete beschäftigt sich Königin Kunti mit möglichen Gründen für das Erscheinen von Krishna. Sie geht einige Gründe durch und hier sagt sie, du magst erschienen sein, um eben den Vorgang des hingebungsvollen Dienst, des Bhakti-Yogas zu vermitteln oder zu offenbaren, sodass die bedingten Seelen ihren Nutzen daraus ziehen können. Erläuterung. In der Srimad Bhagavatam versichert der Herr, dass er in jedem Zeitalter erscheint, um den Weg der Religion wiederherzustellen. Religion wird vom höchsten Herrn geschaffen. Niemand kann einen neuen Pfad der Religion erfinden, wie es unter gewissen ehrsüchtigen Menschen üblich ist. Der wahre Weg der Religion besteht darin, den Herrn als die höchste Autorität anzuerkennen und ihm in spontaner Liebe zu dienen. Ein Lebewesen kann nicht vermeiden, dass es dienen muss, weil es von seiner Natur her zu diesem Zweck geschaffen wurde. Die einzige Aufgabe des Lebewesens ist es, dem Herrn Dienst darzubringen. Der Herr ist groß und die Lebewesen sind ihm untertan. Deshalb ist es die Pflicht des Lebewesens, ihm allein zu dienen. Unglücklicherweise werden die verblendeten Lebewesen aus einem falschen Verständnis heraus durch materielle Begierden zu Dienern der Sinne. Diese Begierden werden als Avidya oder Unwissenheit bezeichnet. Aus solchen Begehren heraus entwirft das Lebewesen vielerlei Pläne für materiellen Genuss, deren Mittelpunkt ein pervertiertes Geschlechtsleben bildet. So verfängt es sich in die Kette der Geburten und Tode und wandert unter der Führung des höchsten Herrn auf verschiedenen Planeten von Körper zu Körper. Solange man daher die Begrenzungen dieser Unwissenheit nicht überschritten hat, kann man von den dreifachen Leiden des materiellen Lebens nicht frei werden. So lautet das Gesetz der Natur. Weil der Herr jedoch mit den leidenden Lebewesen mehr Erbarmen hat, als sie es eigentlich verdienen, erscheint er aus seiner grundlosen Barmherzigkeit unter ihnen und er erweckt die Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes wieder, nämlich das Hören, das Chanten, sich erinnern, dienen, verehren, Gebete darbringen, Freundschaft schließen und völlige Hingabe. Die Ausübung all dieser Prinzipien oder auch nur eines einzigen dieser Prinzipien kann einer bedingten Seele helfen, die Verstrickung in die Unwissenheit zu entkommen und so von allen materiellen Leiden frei zu werden, die sich das Lebewesen aufgrund seiner Verblendung durch die äußeren Energien geschaffen hat. Diese besondere Art der Gnade erweist der Herr den Lebewesen in der Form des Chaitanya Mahaprabhus. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Askatyare Satadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadhara Sri Vasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Text 35 noch einmal. Bhavesmin klishyamananam avidya karma karma bihi shravana maranarhani karishyan itike chana. die Übersetzung. Und wieder andere sagen, du seist erschienen, um den hingebungsvollen Dienst des Höchsten, des Hörens, sich erinnern, verehren und so weiter zu erneuern, damit die bedingte Seele, die unter materiellen Qualen leiden, ihren Nutzen daraus ziehen und so befreit werden können. Dieser Grund wird auch in der Bhagavad Gita angegeben, wo Krishna sagt, dass er kommen würde von Zeitalter zu Zeitalter, um die Prinzipien der Religiosität zu etablieren. So ist Krishna also erschienen, um durch seine Lilas Stoff zu bringen, sodass wir über ihn nachdenken können, über ihn hören können, über ihn sprechen können und so weiter. Das ist ein Grund für Krishnas Erscheinen. Dieser, sagen wir mal, Grund ist sehr maßgebend. Wir sind hier in der materiellen Welt und sind ziemlich verfangen in die verschiedenen Illusionen des materiellen Daseins. Wir halten uns für den physischen Körper, wir entwickeln ein starkes, falsches Ego, große Anhaftungen bzw. Ablehnungen und sind schlussendlich ziemlich vertieft in das materielle Leben als Endergebnis unserer Verstrickung. Und um uns ein bisschen, um uns unter die Arme zu nehmen sozusagen und uns zum klaren Licht des spirituellen Lebens zu bringen, schafft Krishna oder lehrt Krishna den Vorgang des Bhakti-Yogas, der Verbindung in Liebe und Hingabe zu ihm. Prabhupada hat er einmal, hat er öfters den Satz wiederholt in seiner Lehre, versuche nicht Krishna zu sehen, sondern versuche auf eine solche Weise zu handeln, dass Krishna dich sehen kann. Der Vorgang des Bhakti-Yogas beinhaltet Handlung, sodass Krishnas Aufmerksamkeit von der bedingten Seele erweckt wird. Wenn jemand zum Beispiel über Krishna chantet, wird Krishna angelockt durch dieses Chanten des heiligen Namens. Das heißt, genauso wie eine Biene angelockt wird zu Honig, so wird Krishna angelockt von einem Devoti, der aufrichtig und voller Inbrunst den heiligen Namen immer wieder chantet. Es gibt diese verhaute Lila-Geschichte von einem Menschen, der so beschäftigt war, dass er keine Chance hatte für Gottes Verwirklichung. Ich glaube, diese Geschichte könnte man in eine religiöse Pantomime beinhalten. Also der Mann war so knallemsig beschäftigt, dass er keine Möglichkeit hatte, irgendwas Spirituelles zu tun. Eines Tages kam Narada Muni zu ihm. Er sagte, du musst doch etwas tun für dein spirituelles Leben. Keine Zeit, sagte der Mann. Ja, aber du kannst doch wenigstens die heiligen Namen Gottes singen. Keine Zeit. Ja, aber irgendwann und irgendwo musst du doch ein bisschen Zeit haben. Ja, sagte der Mann, auf Klo. Sagte Narada Muni, du bist ja ein vielbeschäftigter. Dann chante wenigstens auf Klo den heiligen Namen Ramas. So, wenn immer dieser Mann also ein großes Geschäft erledigte, dann chantete er Rama, Rama, Rama. Also wir hören, dass wenn immer jemand die heiligen Namen Ramas chantet, dann erscheint sofort Hanuman, der ernsthafte Diener Ramas, auf dem Plan. Und Hanuman kam auch und sah jetzt den Chantenden da in einer äußerst, sagen wir mal, privaten Situation. Er war sehr, sehr böse darauf, dass dieser Mann so respektlos war und mitten in den verschiedenen Odoren des privaten Örtchens Rama Rama chantete. und versetzte ihm ein paar starke Fausthiebe. Fausthiebe, die so stark waren, dass sie, Ravana, durchaus zu den höllischen Planeten geschickt hat. Ein Fausthieb von Hanuman kann niemand standhalten. Sehr zu seinem... Pasch, du siehst so total schockiert aus. Es hat ein gutes Ende. Es hat ein gutes Ende. Dieser Hanuman musste jedoch sehen, dass der Mann, den er da traktierte, mit den Fausthieben und Kicks auch, keinerlei Störung zeigte. Er chantete seelenruhig weiter, Rama, 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 während es um ihn herum miefte. Hanuman hatte das noch nie erlebt und fing an seiner eigenen Kraft zu zweifeln. Er ging somit um eine Lösung zu finden für diese Situation, nach Ayodhya, um Rama zu besuchen und ihn zu befragen, was denn da jetzt vorliege. Aber die Diener von Lord Rama sagten, dass der Herr unpässlich wäre diesen Morgen und noch nicht erschienen sei in der Royal Assembly, in der königlichen Versammlung. Hanuman verschaffte sich daraufhin einen Weg in das Schlafgemach des Herrn und dort sah er Rama stöhnend auf dem Bett liegen. Stöhn, stöhn! Was ist los mit dir? Fragte Hanuman. Warum tut dir etwas weh? Ach, sagte Rama, warum fragst du? Du hast mir die Schmerzen zugefügt und jetzt willst du auch noch wissen, warum ich Schmerzen habe. Wieso habe ich dir die Schmerzen zugefügt? Du weißt doch, dass ich alles tun würde, um Schmerzen zu vermeiden. Daraufhin sagte Rama, doch, inzwischen solltest du doch wissen, dass mein heiliger Name und ich identisch miteinander sind. Als der Mann Rama chantete, war ich persönlich gegenwärtig. Und du hast, als du den Mann getreten hast, in Wirklichkeit mich getreten. Ich habe die ganzen Kicks und die ganzen Fausthiebe persönlich auf mich genommen. Haribol! Haribol sagte ich nicht, das sage ich jetzt. Hare Krishna, so mein kleiner Junge. Hören, Ohren auf und Geduld einschalten, soweit wie es geht. Und dann geht es schon. Bleib mal noch hier. Er schafft das doch. Er muss es ja irgendwann lernen. Ja. So, der Herr erscheint dort, wo sein heiliger Name gechantet wird. Hanuman bekam diese Lektion auf irgendeine Art und Weise zu bekommen. Und nun, um diesen Vorgang zu lehren, wie man handeln kann, damit Krishna persönlich angezogen wird, dazu ist Krishna gekommen. Das heißt nicht, dass wir unbedingt diesen Mann imitieren sollten. Es wäre schön, wenn wir saubere, sattvische Zeit für das Chanten der heiligen Namen reservieren. Aber ganz gleich, wie man chantet, selbst im Augenblick des Todes, in großer Seelennot, Krishna wird angezogen durch diese Bhakti-Tätigkeiten. Das ist, was Prabhupada damit meint, wenn er sagt, versucht nicht Krishna zu sehen, versucht stattdessen so zu handeln, dass Krishna euch sieht. Diesen spirituellen Pfad des Krishna-Bewusstseins zu gehen, wird uns sicherlich dazu bringen, dass Krishna angezogen wird und in unserem Leben erscheint. In dem 18. Kapitel der Bhagavad Gita erklärt Prabhupada so schön, jeder, der den Pfad Arjunas folgt, kann ein ebenso lieber Freund von Krishna werden wie der Herr selber, wie Arjuna selber und die gleiche Perfektion wie Arjuna erlangen. Was ist der Pfad von Arjuna? Was ist noch der Pfad von Arjuna? Wie würdet ihr ihn kennzeichnen? Mit Krishna Freundschaft schließen? Er hat erstmal von Krishna gehört. Der Pfad des Krieges gegen die Illusion. Wenn ihr wirklich versucht nachzudenken, was hat jetzt Arjuna gemacht, dass man den Pfad von Arjuna, dass man davon sprechen kann? Was ist dieses wirklich Herausragende? Ja, ihr habt alle diese Frage beantwortet, also das sind alles gute Antworten. Er hat die Unterweisung von Krishna gehört und befolgt. Er hat Zweifel überwunden, das ist auch sehr entscheidend. Er hat alles zu Krishnas Zufriedenstellung getan. Ich glaube, da haben hat seine eigenen Wünsche überwunden und etwas getan für Krishna, was Krishna von ihm wollte und was, wie gesagt, es nicht so angenehm wohl für ihn war. Ich glaube, hiermit finden wir das entscheidende Moment. Alles, was ihr gesagt habt, hat in diese Richtung geführt. Er hat den Pfad des Sharanagatis. Der Gati heißt so viel wie Straße. In Vrindavan wohne ich immer in der Radha Krishna Gully, der Radha Krishna Straße. Gati ist so wie die auch the road, und Sharan heißt, oder Sharana, den Weg der Zufluchtnahme. In dem Brahma Vaivata Purana heißt es, dass zwischen uns und Krishna ein Berg besteht und dass es, um diesen Berg zu überwinden, eine Straße gebe, die Straße des Sharanagatis, des Zufluchtsuchens. Diese Straße besteht aus 6 so Pfaden oder 6, ja, ist eine 6-fache Straße, könnte man sagen. Ihr kennt sie alle, die Prinzipien, sich Krishna, alles das anzunehmen, was förderlich für Krishnas Zufriedenstellung ist, und alles abzulehnen, was hinderlich ist, bis schließlich zu der völligen Selbstauslieferung oder der Selbstübergabe an Krishnas Wunsch. Das ist der sehr anspruchsvolle Weg, der durch dieses Gebirge, was uns von Krishna trennt, führt. Einige von euch waren inzwischen schon in ihrem Leben zu Besuch in den Himalaya-Gebirge. Es ist eine sehr, sehr interessante Erfahrung, im Himalaya spazieren zu gehen oder überhaupt zu gehen, weil dieses Gebirge wirklich von so ehrfurchtsgebietender Größe ist, dass man völlig weiß, man ist angewiesen auf einen Pfad. Ich wandere sehr gerne und ich wandere auch gerne in Goloka Dham, und meine Lieblingswanderung hier ist, wenn ich einfach von den ausgetretenen Pfaden weggehe und querfeldein durch die Wälder streife. Das hat einen bestimmten Reiz für manche Spaziergänger, die so ein bisschen vielfach gewandert sind und deswegen am liebsten ohne Wege gehen, weil man dann besser ins Schwitzen kommt und mehr gefordert wird. Im Himalaya kann man das nicht machen. Hier in diesen Eurowäldern kann man einfach querfeld eingehen und mal gucken, wo man rauskommt. Aber in den Himalaya, wenn du da nicht einen Pfad hast, bist du absolut verloren. Du störst sehr leicht ab, weil es unglaublich zerklüftet ist, die Schluchten. Du kannst auf keinen Fall einen Berg überqueren, ohne einen Pfad zu haben. Man ist total angewiesen und man ist in einer riesen Bedrohung, wenn man diesen Pfad verliert aus irgendeinem Grunde. Es kommt vor, dass Lawinen sich dort ergeben und der Pfad überschüttet ist. Und dann geht man für vielleicht 200 Meter kannst du den ganzen Tag kraxeln. Also wenn man sich nicht so auskennt, den ganzen Tag ist vielleicht übertrieben, aber du brauchst ein paar Stunden. So, diesen Weg zu Krishna zu finden, das geht einfach nicht ohne ein Pfad. Du kannst nicht über das Gebirge deiner eigenen Unwissenheit hinwegkommen, ohne einen festgefügten, festgesicherten Pfad zu haben. Es ist einfach nicht möglich. Und so wie wir diesen Pfad verlieren in unserem spirituellen Leben, es ist für uns schwierig. Gestern hat mich ein Devotee gefragt, ob es im Krishna-Bewusstsein so etwas gibt wie einen ungläubigen Thomas. Der ungläubige Thomas ist eine biblische Gestalt, der also mit Jesus längere Zeit Gemeinschaft hatte und immer Zweifel hatte. Selbst am Ende, als Jesus in den Himmel aufgestiegen war, wir haben ja heute Pfingsten. Pfingsten ist das? War das in den Himmel aufsteigen von Jesus? Da kommt der Geist herunter, super. Wann war denn Ostern ist, glaube ich, nicht? Klar, Christi Himmelfahrt. Christi Himmelfahrt. Das ist Vatertag oder so. Vatertag oder Christi Himmelfahrt. Also, ja, es ist wichtig, dass wir hier ein bisschen unsere Kultur wiederbeleben, aus der wir ursprünglich kommen. So, selbst dann, also als diesen wichtigsten Moment in der christlichen Lehre, dass Jesus also nicht den, als Jesus den Körpertod überwunden hat, nicht, und in den Himmel gegangen ist, da war der ungläubige Thomas, der glaubte das nicht, der hatte Zweifel. Nicht? Und so fragte dieser Devotee gestern, kann es so etwas geben wie den ungläubigen Thomas auch im Krishna-Bewusstsein, dass man lange Zeit dabei ist, und sich bemüht im spirituellen Leben und immer noch kein Vertrauen findet. Und ich habe ihm daraufhin aus meiner Erfahrung erzählt mit Devotees und mit dem eigenen spirituellen Leben. Es ist schon möglich, dass man ein ungläubiger Thomas oder ein ungläubiger Krishna das bleibt, der kein Vertrauen hat. Wenn man nicht die Vorgänge ausübt, die einem Vertrauen geben. Wir als Lebewesen sind immer winzig klein. Wir sind Bhartu, um es in Sanskrit zu sagen. Menschen, die erhalten werden müssen in ihrem Leben durch einen spirituellen Vorgang. In dem Augenblick, wo wir das nicht tun in der bedingten Welt, in der materiellen Welt, können wir total bedeckt werden. Herzlich willkommen. Schön, euch zu sehen. Das ist also ein wichtiger Punkt. Es ist wie ein Bergreisender. In dem Augenblick, wo der Himalaya-Reisende den Weg aus den Augen verliert, in dem Augenblick ist er vielfältigen Gefahren ausgeliefert, die er von sich alleine oder auf sich alleine gestellt niemals letztendlich überwinden kann. So, um den Pfad der Hingabe oder der Überlieferung an Krishna zu gehen, ist es sehr wichtig, eine bestimmte Meditation zu machen, von denen die Pujaris euch erzählen können. Bevor ein Priester auf den Altar geht, meditiert in einer bestimmten Art und Weise. Ja, es heißt auch, bevor ein Devotee den Gayatri-Mantra chantet, sollte er zunächst einmal ein bisschen sich läutern von dem materiellen Auffassung des Lebens. Das heißt, bevor man chantet, also wenn man ein richtiger Brahman ist, sollte man einen Archman machen, wo man die Ganga einschlürft und sich läutern lässt. Man sollte Pranayama-Übungen machen, dass der Geist ruhig wird. Dann sollte man ein Sankalpa tun. Sankalpa heißt ein Gelübde. Ich möchte das und das erreichen. Liebe zu Krishna bei uns. Dann sollte man Dhyan machen, Meditation und schließlich Argya. Der Argya ist, glaube ich, den Mund nochmal spüren am Ende. So versucht der Chantende etwas zu erreichen. Ich glaube, dass wir das nicht tun werden, weil wir nicht so in einer brahminischen Kultur so strikte Regeln dort einhalten. Aber der Sinn und Zweck von diesen Übungen ist, dass der Meditierende auf die spirituelle Ebene kommt. Wir reden darüber, unsere Beziehung zu Krishna zu etablieren. Wie wird unsere Beziehung aussehen? Es ist keine körperliche, sondern eine spirituelle Beziehung. Und um diese Beziehung zu spüren, müssen wir unbedingt auf diese spirituelle Ebene kommen. Sonst ist es nicht möglich, dass wir da etwas spüren. Es gibt solche Buddha-Shuddhi-Gebete in unserer Tradition, die dem Devoti helfen, frei zu werden von materiellen Elementen. Buddha heißt Elementen und Shuddhi heißt rein zu werden davon, frei zu werden. Diese Gebete möchte ich euch sehr gerne vorlesen, sodass ihr sehen könnt, was wichtig ist, um auf die spirituelle Ebene zu kommen. Oder vielleicht ein paar Meditationsübungen bekommen, die, sagen wir mal, euch auf die spirituelle Ebene bringen. Im spirituellen Leben muss man unbedingt auf diese spirituelle Ebene kommen. Der Devotee betet: Von Natur aus bin ich ja Krishnas ewiger Diener. Durch mein eigenes Unglück bin ich Krishna gegenüber feindlich eingestellt, seit schon sehr langer Zeit. Ich habe mich identifiziert mit diesem vorübergehenden materiellen Körper und rotiere am laufenden Band im Kreislauf von Samsara. Ich muss die dreifachen Leiden des materiellen Daseins ertragen. Der Devotee, der sich um Einweihung bemüht, betet auch: Mein lieber spiritueller Meister, ich bin hier gefallen in diesem materiellen Ozean, von dem ich hin und her geworfen werde. Die Schlange der Zeit ist mir auf den Fersen. Und vor mir lauert der Tiger meiner karmischen Reaktion. In diesen Buddha-Shuddhi-Gebeten sagt man: Von Natur aus bin ich Krishnas ewiger Diener. Ich bin Krishna das, aber jetzt bin ich Maya das im Augenblick. Schlimm. Und so tut man sich von dieser materiellen Identifikation lösen. Es gibt dann auch noch ein anderes Gebet, das habe ich mal übersetzen lassen: Divyam Shri Hariman Diradya Tilakam Kantam Sumalan Vitam. Man sollte meditieren über sich, dass man situiert ist in seinem spirituellen Körper bei den Lotusfüßen des spirituellen Meisters. Man hat, und jetzt wird beschrieben, wie der spirituelle Körper aussieht. Er ist gekleidet in feine, neue Tücher. Man ist dekoriert mit einem wundervollen Tilak. Und die Brust ist markiert mit den heiligen Namen, die mit Sandelholzpaste darauf geschrieben sind. Man hat dann auch noch eine Girlande um seinen Hals. So meditiert also der Adept oder der Sadaka, sagen wir in unserer Sanskrit-Sprache, darüber, dass ich eigentlich ein spirituelles Wesen bin. Ich möchte euch das wirklich nahelegen, auch im sechsten Kanto des Srimad Bhagavatams gibt es so eine Meditation, dass ihr euch manchmal einfach hinsetzt, einfach ein bisschen zur Ruhe kommt, die Augen schließt und einfach zu meditieren: Eigentlich bin ich eine ewige spirituelle Seele. Ich bin in reine Tücher gekleidet oder Kleidung oder Linnen und dekoriert mit wundervollen Tilak. Als Zeichen meiner Ergebenheit habe ich mit Sandelholz den heiligen Namen überall geschrieben. Und so bin ich in einem reinen Körper. Nicht einem Körper aus den irdischen Elementen, Erde, Wasser, Feuer, Luft, der ab und zu purzt. Sorry, das war eine norddeutsche Meditation. Den letzten Teil kann man wegtun. Also nicht ein physischer Körper, sondern ein ewiger spiritueller Körper. Sat aus Ewigkeit, aus Chit, aus Wissen. Auseinander. Ich glühe oder bin geformt von diesen spirituellen Eigenschaften. Das sind die Buddha-Shuddhi-Meditation, die Meditation, die ein Freimachen von materiellen Elementen. Jeder, der auf diese Weise anfängt zu meditieren in seinem Leben manchmal, wird mit großer Sicherheit frei werden von inneren Ängsten. Man wird richtig anfangen aufzuatmen. Versucht es vielleicht einmal experimentell auszuprobieren in eurem Leben. Ich denke, ihr werdet wie viele große Seelen vor euch eine große spirituelle Freude erfahren. Das ist auch wichtig für uns, die wir ja, ob wir im Grihastha-Leben leben oder die wenigen von uns, die im Brahmacharya oder Brahmacharini leben, dass wir in unserem Zölibat, dass es uns nicht belastet, dass wir nicht ständig voller materieller Wünsche sind nach Sinnbefriedigung und so weiter. Es ist wichtig, diese Meditation zu führen. Wenn man, wie wir es im spirituellen Leben machen, nicht ein ausschweifendes Sinnenleben führen wollen und dabei trotzdem glücklich und menschlich wertvoll uns entwickeln wollen, es ist sehr wichtig, dass wir uns selber und auch unsere Mitmenschen als ewige Teile Krishnas sehen, als ewige Kinder der Unsterblichkeit, wie die Shastras sagen. Dann kann man sehr glücklich werden und auch dann macht es einem nichts aus, wenn man sich von Sinnbefriedigung mehr und mehr zurückzieht. So, dann, wenn ein Devotee, also das ist der erste Schritt, um die Beziehung zu Krishna herzustellen. Wir müssen verstehen, welchen Pfad wir längst gehen, den Pfad des Sharanagatis, der Hingabe zu Krishna. Und das wird uns am leichtesten dann fallen, wenn wir diese Buddha-Shuddhi-Meditation machen. Das heißt, man kann es auch ganz einfach ausdrücken, ich bin ein ewiger Diener Krishna. Dass wir uns darüber bewusst werden. Immer wieder, täglich. Manchmal fragen sich die Devotees, warum hat Srila Prabhupada so oft Wert darauf gelegt, zu sagen, du bist nicht dieser Körper. Das ist ja ein Satz, der öfters kommt und auch der in der vedischen Literatur oft erwähnt wird. Es ist einfach deswegen, wenn der Devotee nicht ein bisschen über seine spirituelle Identität nachdenkt und ihm das nicht geläufig wird, kann er eigentlich nicht Krishna-Bewusstsein ausüben, sondern wird er in irgendeiner Weise ein materielles Konzept von Krishna haben und auch beibehalten und nicht wirklich losgelöst werden von den Schwierigkeiten des materiellen Daseins. So, als nächstes, der nächste Schritt, den man machen kann, ist, dass man, während man das heilige Mantra chantet, über Krishna meditiert. Es ist sehr wichtig, beim Chanten der heiligen Namen mit liebevoller Haltung über die Bedeutung des heiligen Namens zu meditieren. Wenn wir nicht über diese Bedeutung meditieren, mag es sein, dass wir beim Chanten nicht die richtige innere Einstellung finden und somit ein bisschen auf der materiellen Ebene bleiben und nicht wirklich das Ergebnis vom Chanten verspüren. In den Schriften wird eine interessante Unterweisung über das Om-Chanten gemacht. In den Seminaren, das möchte ich nicht so gerne im Tempelraum machen, ome ich mit meinen Seminarteilnehmern manchmal ausführlich und lange. Eine sehr schöne Wirkung auch. Da wird gesagt, dass die heilige Silbe Om Radha und Krishna und das Lebewesen repräsentiert. Wenn ein Devotee, der das Om chantet, wir haben viele Mantren, die mit Om beginnen, und dabei über Krishna meditiert, wird das Mantra wie eine Art Bogen gespannt werden, was ihn in die Nähe Gottes hinschießt. In den Katha Upanishaden wird das Mantra Om mit einem Bogen verglichen, das Jiva mit einem Pfeil und das Chanten des Mantras mit dem Spannen des Bogens. Wenn der Bogen richtig gespannt ist, kann das Jiva die Lotusfüße Krishnas erlangen. So ist es sicherlich auch mit dem Hare Krishna Mantra. Zahllose Generationen von Devotees haben diesen Bogeneffekt des Mantras gespürt. Wenn sie ihn richtig chanten, konnten sie direkt aus der Enge ihres Lebens heraus befördert in die spirituelle Welt gebracht werden. Also, Aber dazu ist auch wichtig, dass man in seiner spirituellen Identität chantet, als ein ewiger Diener des Herrn, der sich bemüht um eine dienende Haltung. Eine andere Möglichkeit, seine Beziehung zu Krishna wiederherzustellen, ist, was im Mittelalter als Divino Ratio bekannt ist. Bei uns heißt das Shastra Shakshu. Krishna Chaitanya Prabhu hat mir auf dem Weg zum Hotel Sonnenstrahl mal darüber erzählt. Das war da in Kempten oder wo immer sie da waren. Dass im Mittelalter die Urchristen die Bibel und andere heilige Schriften gelesen haben und dann sich bemüht haben, das Gelesene im Alltag zu sehen. Vielleicht würde der Psychologe hier sagen, eine Projektion des Gelesenen über die Wirklichkeit. Und dann haben die angefangen, die Wirklichkeit durch die Augen des Gelesenen, der Heiligen Schrift, zu sehen. Das machen wir auch. Das nennt sich in Sanskrit Aropya Bhakti. Was Aropya Bhakti ist, ist, ich sehe den Deity, die Bildgestalt, und ich habe viele Informationen gehört darüber, wie die Form Krishnas identisch mit Krishna ist. Ich fange also die Form der Deities auf dem Altar zu sehen mit einem bestimmten Verständnis, was ich in meine Sicht hineingebe. Das ist Krishna selber. Und durch dieses Verständnis, was ich habe, kommt es plötzlich in meinem Herzen, meinem materiellen Herzen, zu einer Entfachung dieses Themas. Ich habe Krishnas wunderschöne Form, ist plötzlich in meinem Herzen gegenwärtig. Kennt ihr das? Wenn ihr Darshan nimmt und ihr seht Krishna und ihr möchtet manchmal ein bisschen bewegt sein. Gestern waren wieder Gäste da, die nicht gestern kommen konnten, und sie sagte, als sie vor den Ladies traten, das war so ein starker Darshan für sie, die innerlich sehr bewegt waren und die Augen geschlossen haben und dann plötzlich die wunderschöne Form des Herrn im Herzen waren. Das war dann der Mann. Ich glaube, das machen alle die Devotees, wenn sie morgen den Darshan nehmen, dass man schaut und erstmal ein bisschen Weg gelernt haben. Man sollte denken, oh, Krishna sieht mich, hoffentlich ist alles richtig hier in meinem Herzen und so weiter. Und dann sieht man aber auch den Herrn, und sieht ihn dann im Herzen entstehen. Das ist ein richtiger Darshan, der so entsteht. Zuerst mag man noch nicht in der Lage sein zu sagen, wirklich zu sagen, zu sehen, Krishna ist der Deity. Mag noch nicht der Fall sein. Aber weil man das Verständnis hat und aus den Schriften gehört hat, da entsteht ein anderes Sehen, ein Sehen mit Wissen, und dann wird das zur Wirklichkeit, was man da hat. Deswegen ist es so wichtig, ständig in heiligen Schriften zu lesen, sodass letztendlich dadurch etwas entsteht bei unserem Sehen dieser Welt, dass wir Krishna plötzlich in unserem Herzen sehen. In dem dritten Kanto des Bhagavatams gibt es einen Shloka, den ich jetzt mal gerade erinnere. Ja, Devotees, lerne durch den Vorgang des Hörens deine göttliche Form in ihrem Herzen zu sehen. Du hörst also die heiligen Schriften und du bekommst dann, wenn du Vertrauen hast in diese Texte, eine bestimmte Sicht, die es dir erlaubt, Krishna im Herzen dann wahrzunehmen. Wenn wir also unsere Beziehung zu Krishna etablieren wollen, ist das Lesen in den heiligen Schriften, das wiederholte Lesen in den heiligen Schriften, ganz wichtig, bis wir plötzlich uns diese Sicht angeeignet haben. Jiva Goswami gibt ein Beispiel davon. Er sagt, unser Geist im materiellen Leben ist unruhig und unstet und eilt immer von Krishna fort. Ihr kennt vielleicht Prema, wie heißt das vielleicht noch, von Jagadananda Pandi? Prema Vivata. Da heißt es, dass der Geist der bedingten Seele versucht immer Krishna zu vergessen. Er ist einfach angezogen zu den Sinnesobjekten. Das kann aber beendet werden, sagt lieber Goswami, wenn wir regelmäßig die Unterweisung der Shastras hören. Und er gibt ein Beispiel dafür. Er sagt, unser Geist ist wie eine wilde Waldschlange, die sich im Wald dahin schlängelt. Und die Unterweisung der Schriften sind wie der Ton des Schlangenfängers. Der Schlangenfänger kommt am Wald ran. Und dann kommt die Schlange aus dem Wald hervor und kommt zu dem Schlangenbeschwörer hin und fängt schließlich den Takt der Flöte zu tanzen. So kann auch der Geist der bedingten Seelen aus dem Wald des nackten Daseins gelockt werden durch das wiederholte Hören der Schafstraße, dass die Intelligenz absorbiert wird und da reinkommt. Ich habe ein Geo mal vor langer Zeit ein Geo gefunden. Da wurde ein Brauch in einem indischen, südindischen Dorf mitgeteilt. Da gibt es in Südindien ein Tag der Nagas, der Schlangen. Und was die da machen ist, die Dorfleute spielen auf schönen Instrumenten, sodass sie den Schlangen im Wald das Signal geben, ihr seid willkommen. Und dann kommen die Schlangen aus ihren Dörfern hervor, die ganz lange Schlangen, ich habe sogar weiße Schlangen gesehen, die kommen dann hervor, wunderschöne Schlangen, Nagas eben, und kommen in einer langen Prozession ins Dorf hinein. Und die Leute sind links und rechts von der Prozession, von der Dorfstraße aufgereiht, spielen diese Instrumente, diese Willkommensmusik, die gehen den Schlangen auch nicht zu nahe, denn eine gewisse respektvolle Distanz ist angebracht. Und dann kommen die Schlangen auf den Dorfplatz, wo für sie allerlei wunderschöne Gerichte angerichtet sind, wie Milchspeisen, Kier, muss also so leckere Sachen für Schlangen. Und die trinken dann begeistert das und dann wird noch ein bisschen getanzt in respektvoller Entfernung von den Schlangen und die fühlen sich pudelwohl, also schlangenwohl im Dorf und dann nähert sie sich den Atem, dann wird eine Artik dargebracht und dann gehen sie wieder in ihre Behausungen im Wald zurück. Diese Schlangen sind intelligente Wesen, nicht unbedingt so einfältige Schlangen, wie man sie als Blindschleiche hier im Wald sieht, nicht, sondern sind doch sehr elevated souls anscheinend. Fand ich ein tolles. So Jiva Goswami bringt dieses Beispiel, dass wir also genau wie diese Schlangen dieser Musik der Shastras hören, angelockt werden von ihrem Soothing, ihren wunderschönen Inhalten und dann schließlich in eine Harmonie mit den Schriften kommen, die es uns erlaubt, die Welt nach den Augen der Shastras und nicht nach unseren eigenen wässrigen Augen zu sehen, mit den Augen des Wissens. Ja, ich möchte jetzt zwei Punkte machen, aber komme so in die Grenzen hinein. Ein anderer wichtiger Punkt, den ich leider jetzt nicht ausführen kann, ich habe hier meine ganzen Notizen, aber es ist die, wenn wir eine Beziehung zu Krishna entwickeln möchten, es ist unglaublich hilfreich zu beten. Es ist so unglaublich hilfreich zu beten, liebe Devotees. Es lässt sich nicht genug sagen, dass wir eine unglaubliche Kraft, diese Gebete haben. Viele unserer Vaishnava-Lieder sind im eigentlichen Sinne Gebete. Diese Gebete, der Herr wartet eigentlich darauf, bis sich eine bedingte Seele mit Gebeten an ihn wendet. Und dabei ist eine Eigenschaft sehr wichtig. Der Geist darf nicht woanders sein, wo das Gebet ist. Wenn ihr betet und die eindrucksvolle Kraft dieser Gebete spüren möchtet, ist es ganz wichtig, dass der Geist, so heißt es im 8. Kanto des Bhagavatam, fixiert wird. Die Konzentration muss fixiert werden ins Herz hinein. Also zu Deutsch gesagt, man muss mit voller Aufmerksamkeit beten. In dem Augenblick erreichen die Gebete des Herrn, des Devotees, die Ohren des Herrn, und der Herr wird mit großer Sicherheit antworten. Mein letzter Punkt jedoch, Und vielleicht der wichtigste Punkt ist in der heutigen Zeit, wir leben in einer Zeit, die nicht sehr einfach ist. Nicht nur für unsere Gemeinschaft. Wir sind so locker verbunden mit den deutschen kommunitären Gemeinschaften und wir drehen für diese Jahrestreffen, den Come-Together-Treffen, diesen Film Malati Manjari und ihre Filmcrew. Die Gemeinschaften irgendwie ja auf einer Ebene zusammenzuführen. Und denen ist auch klar, dass man muss eine spirituelle Grundlage sein. Er hat jetzt den Newsletter, den alljährlichen Newsletter ausgeschickt. Und was man da sieht, in diesem Newsletter sind so die Gemeinschaften, die über ihre Situation sprechen. Und alle sagen, die sind unglaublich geschrumpft. Das ist ein Projekt, die aufgeben müssen, die sagen, wer will uns kaufen, unser Projekt? Dann sprechen sie von großen Schwierigkeiten und Zerrüttungen innerlich. Wir sind durch eine Zeit hindurchgegangen, die, sagen wir mal, was Gemeinschaft betrifft, sehr, sehr schwierig ist. Vor ein paar Tagen war ich bei dem Herrn Kastner, der manchen Heidelberger Devotees bekannt ist als ihr Arzt, der sagt, überall trennen sich die Leute, die besten Ehen, brumms, reißen auseinander wie Papier, das von ungeduldigen Kinderhänden zerfetzt wird. Sehr schwierig, einfach ein bisschen, Kali Yuga ist ein bisschen intensiver geworden, wie euch vielleicht auch ein bisschen aufgefallen ist. Gemeinschaft ist einfach difficult, es ist sehr wichtig für uns im spirituellen Leben, weil wir in der Gemeinschaft so viele lebenswichtige Impulse bekommen und Anstöße und so weiter. Mein letzter Punkt ist, wir müssen uns darüber bewusst werden, wir gehen nicht gerade durch eine sonnige Periode des Kali-Yugas hindurch, sondern durch ja, so ein paar intensive Konstellationen im Augenblick. Aber gerade jetzt ist es wichtig, an den Grundüberzeugungen festzuhalten und wenn man noch nicht so merkt, dass man noch nicht so starke Grundüberzeugungen hat, sondern immer noch nach alten Verhaltensmustern handelt, zu sehen, dass wir endlich spirituelle Überzeugungen in unser Leben hineinkommen und die uns zu eigen machen. Wir sehen, dass unsere Beziehung zum Beispiel gut werden. Es ist ganz wichtig, Krishna ist nicht zufrieden mit Devotees, die untereinander nicht beziehungsfähig sind und sich zurückziehen, so wie es kleine Schwierigkeiten gibt. Mein letzter Punkt ist, wenn wir Krishna wirklich nahe kommen wollen, ist es wichtig, dass wir auch in schwierigen Momenten uns an spirituellen Überzeugungen orientieren. Das sind wichtige Tests, die uns solide machen. Ich weiß selber, dass es nicht immer einfach ist, in diesen schwierigen Momenten an spirituellen Grundüberzeugungen festzuhalten, weil eben das Vertrauen erschüttert ist und das nicht mehr so einfach geht, sich auf, ja, der heilige Name ist Krishna, ja, die Devi sind Radha Madan Mohan. Das erleben wir, wenn wir sehr hoch sind in unserem Vertrauen. Dann ist das einfach, aber wenn der Vertrauen eben angekratzt wird, ist das sehr schwierig. Aber gerade dann müssen wir dadurch, durch diesen zeitweiligen Schneesturm, um uns gegenüber Krishna als würdig zu erweisen, das größte Geschenk zu bekommen eines Tages, nämlich Prema Bhakti oder Liebe zu Krishna im Herzen. Das sind Liebestests. Unsere Liebe, unsere Loyalität wird auf die Probe gestellt und wir können einfach mit großer Freude sagen, endlich ist der Test da, jetzt gehen wir da. Ich weiß, wenn unsere Shingapriya kommt sehr gerne zu dem Goloka Dham Projekt und zu anderen Projekten, aber sie sagt immer, ich kann nur kommen, wenn ich die Prüfung bestehe. Sie hat also viele Prüfungen im Augenblick und inzwischen wissen wir alle schon, also die bestehst du schon, du hast bisher jede bestanden. Aber könnt ja mal mit ihr sprechen, zu sehen, was es wirklich bedeutet, wenn man geprüft wird. Wenn es einem offensichtlich ist, wie eine akademische Prüfung an der Uni oder so. Vor der Prüfung, erinnert euch an eure eigene Zeit, als ihr noch zur Schule ging. Also falls ihr das mal getan habt. In Deutschland ist jeder zur Schule gegangen. Ich bin der Einzige, der so schnell weggelaufen ist von der Schule. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern, wenn die Prüfung kam, irgendwie wusste ich immer, okay, jetzt ist der Tag da, den Tag, den du am wenigsten liebst von deiner Schulzeit, jetzt musst du einfach hier mal auf eine gewisse Ersatzbatterie stellen und sehen, ob da irgendwas ist, was du noch erinnerst von diesen super langweiligen Stunden und Unterrichtsmaterial. Und ich weiß, von damals, ich habe also grundsätzlich nur vom Einschlafen mir das, den Text durchgelesen als Hausaufgabe. Es waren insgesamt 2,5 Minuten, die ich am Tag hatte für die Schule. Denn man schläft sehr schnell ein. Und in diesen 2,5 Minuten musste ich irgendwas reinkriegen in den Geist. Das war mir sehr klar. Da wusste man, jetzt ist die Prüfung. Jetzt muss ich an diese 2,5 Minuten ran. Und das nehmen. Und es war manchmal auch mehr, manchmal 10 Minuten und 45 Sekunden, wo man sich da unterhalten konnte. So ist es auch im Leben. Wenn die Prüfungszeiten da sind, wie jetzt, ist einfach die Prüfungszeit von Krishna. Er will unsere Loyalität sehen. Wir müssen als ISKCON-Bewegung durch diese Prüfung hindurchgehen, denn so wie bisher können wir nicht weitermachen. Da war zu viel Staub und so, zu viel Oberflächliches und zu viel Misskonzepte und einfach, ja, was immer, unsere Vergangenheitsballast halt da. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt muss man sich erinnern an diese, was einem in den 2,5 Minuten klar gewesen ist oder in den 10 Minuten, wo man Vertrauen haben kann, was feststeht, was unser Verwirklichkeitsgut ist und uns darauf besinnen und dann mit Kusshand, also wie sagt man, mit einer gewissen Leichtigkeit da durchschreiten oder auch manchmal ein bisschen hinkend, aber auf alle Fälle da durchkommen. Das gibt dieses, Krishna schickt seine Devotees durch diese schwierigen Täler hindurch, durch diese Schneestürme, durch diese Engpässe im Leben, damit die sich einfach entscheiden können in diesem Moment für spirituelles Leben und sich lösen können von dem, von diesem ganzen illusionären Dingen, an die wir ja auch mal geglaubt haben oder vielleicht noch ein bisschen dran glauben. Das ist ein Krishna's Mercy. Jetzt kommt es drauf an, liebe Devotees, wird noch ein paar, vielleicht noch ein Jahr dauern oder so, aber jetzt ist der the test is on, die Prüfung ist da, man darf ruhig ein bisschen schwitzen in den Händen und einen roten Kopf kriegen. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu besinnen auf die Dinge, in die wir Vertrauen haben. Gut. Das sind Dinge, die wichtig sind, um die Beziehung zu Krishna zu etablieren. Ich darf meine Vorlesung zusammenfassen. Ganz wichtig, es ist wichtig, solche Tätigkeiten zu tun, wie Königin Kunti hier erklärt hat, für die Krishna erschienen ist, um uns zu zeigen, wie wir Kontakt mit ihm bekommen können. Versuche nicht jetzt schon Krishna zu sehen, aber auf eine solche Weise zu handeln, dass Krishna dich sieht. Dann ist es wichtig, den Pfad zu kennen. Ein pfadloser Mensch, der nicht ein klares Verständnis hat von seinem oder ihrem spirituellen Pfad, der wird nicht über den Berg des falschen Egos hinwegkommen. Dieser Pfad des Sharanagatis ist von Chaitanya Mahaprabhu gelehrt worden. Wichtig bei diesem Pfad ist, dass wir diese Meditation machen. Ich bin spirituelle Seele, ich bin nicht der Körper. Ich habe eine liebevolle Beziehung zu Krishna. Und dann anfangen, ich habe zwei Dinge gesprochen, den Hare Krishna Mantra zu chanten und Shastra Shakshu Sicht zu entwickeln, eine Sicht durch die Schriften. Ich habe dann noch über die Gebete ganz kurz gesprochen. Das ist etwas, was ihr selber bitte vertiefen möchtet, denn da war nicht die Zeit da. Und zum Schluss habe ich euch versucht zu ermutigen, dass ihr diese Dinge, diese Situation im Leben, die wir im Augenblick haben als Prüfungen für Krishna, annimmt und euch in dieser Zeit auf euer Grundvertrauen beruht und dann vorangeht. Gut, Hare Krishna. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Eintritt ist. Irgendwie so voll heute, ne? Bitte geht nicht wieder weg. Bleibt hier. Und macht mit bei uns. Ist ja so schön. Schaut euch das Projekt an. Wir haben sogar das mit dem Beton draufgetan, weil wir so oft kritisiert wurden wegen unserem blöden Beton und uns selber auch kritisiert haben. Mit dem Beton hoffen wir, dass eine betonierte Zeit weg zu Ende geht. Natürlich könnte ich wieder weggehen. Also, ich will heute nur sagen, sehr schön, wenn wir. Bei unserem Projekt geht das alles sehr, sehr nice. Wir haben bloß ein Problemchen. Wir sind nicht genug Devotees hier. Deswegen sind unsere Devotees sehr oft überfordert mit den Dingen und wir würden uns so freuen, wenn ein bisschen mehr Leben unter der Woche auch hier ist, aber anyways, wir beten ja schon zu Radha Madan Mohan und vielleicht werden die Devotees das machen. Also wenn ihr Devotees wisst, die ernsthaft sind, also die, für die das Tempelleben etwas ist, wir sollten nicht Devotees in den Tempel hineinbewegen, die kein von der Eigenschaft mehr außerhalb lebende Devotees sind, dann schickt bitte Devotees in unseren Tempel hinein, wenn ihr solche findet, die sich dafür berufen fühlen. Wir haben aber hier auch sehr viele Devotees immer im Umkreis von unserem Tempel, die hier wohnen. Wir sehen nicht alle Devotees immer, weil viele auch unterwegs sind, Sankirtan machen und jetzt woanders sind. Andere, auch manche unserer Devotees, sind noch dabei, die Vergangenheit ein bisschen zu überwinden und ihre Grundüberzeugung wieder ein bisschen zu spiritualisieren. Aber es sind hier viele Devotees, wir haben mal gezählt, insgesamt sind es 70, stimmt das geschwätzt, Prabhu? Ungefähr, mit Kindern wahrscheinlich. Ne? Ja, weiß ich nicht. Wie bitte? Seid mir nicht böse, ich mache am Ende eines Seminars immer ein bisschen Werbung für das Projekt. Ich gebe das schon zu. Also es ist einfach so, das ist hier so nektarhaft und gut. Das ist einfach zu gut, um alleine zu sein. Also, dass wir alleine bleiben. Also, jetzt höre ich schon auf. Was kann man tun, wenn man sich einsetzt für ein Projekt? Dann denkt man auch einfach so, natürlich, aber ich weiß, ich sollte das nicht machen von diesem hohen Sitz herunter. Gut. Schön. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch alles Gute bei der eigenen Bearbeitung dieses Seminarthemen. Denkt bitte nach über eure Beziehung zu Krishna und dann kann ich mir gut vorstellen, dass ihr sie intensivieren werdet. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.